Hallo und herzlich willkommen bei Geraumt, eurem Podcast für Design und Information im Raum. Wir sind Markus Scheiber und Christian Lunger.
Hallo.
Und in unserer heutigen Folge geht es um unseren Besuch in Japan. Und zwar waren wir 2 Wochen in Japan unterwegs, hauptsächlich in Tokio und Kyoto.
Studienreise.
Ja, ein bisschen uns umschauen, ein bisschen in die Kultur reinschnuppern, was in die 2 Wochen geht. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, in den nächsten Minuten einfach jeweils, Christian und ich sagt jeweils, die 3 Dinge, die wir irgendwie von Japan mitnehmen. Und ja, let's start. Christian.
Soll ich anfangen?
Ja.
Ja, Mann. Ich glaube, was ich mitnehme, ist, dass ich wieder rüberfliegen will. Außerhalb der Konkurrenz. Und ich habe jetzt länger darüber nachgedacht, was, wenn ich 3 wählen muss, was sind die 3 Sachen, weil definitiv mehr hängen geblieben ist als 3 Sachen. Und ich habe mich jetzt auf die 3 konzentriert, die uns auch irgendwie beruflich betreffen. Also als Informationsdesigner, als Leitsystemplaner, als Experience Designer. Und ich fange jetzt mit der Nummer 1 an, weil einer von den Gründen, warum ich immer nach Japan wollte, war, dass ich mich am Schriftsystem aussetze, wo ich mal per se nichts verstehe. Und ich würde mal sagen, das ist voll aufgegangen. Das ist total gelungen. Und zwar, was dadurch Schönes passiert ist für mich, ist, dass man einfach am eigenen Leib eigentlich gespürt hat, was in der Informationsvermittlung besser, ich sage jetzt gar nicht funktioniert oder funktioniert, sondern wo es funktioniert und auf was für Strategien man zurückgreift, um sich dann zurechtzufinden. Und das war für mich super spannend, vor allem, weil ich mich beruflich damit so intensiv auseinandersetze und auch in Räumen, in denen ich mich schon auskenne, auch einen Schritt weit betriebsblind bin, weil man einfach auf innere Informationen zurückgreift.
Was gab es da für Erkenntnisse?
Ich würde sagen, das war ja dieser Fokus, den ich von Anfang an gesetzt habe. Ich wollte mir einfach alles anschauen, was öffentlicher Verkehr anbelangt. Das war so, weil ich wusste, wir werden uns viel, weil wir ja kein Auto gehabt haben, wir werden uns viel mit Bus, mit Zug, U-Bahn, Flughafen, wenn wir dazu nehmen, ist auch öffentlicher Verkehr unter Anführungszeichen. Aber sagen wir vor allem U-Bahn, Straßenbahnen nicht, doch Straßenbahnen und Busse. Und das Faszinierendste für mich war, also wo ich sage, wo hat es am besten funktioniert? In Tokio. Und zwar in dem Moment, wenn man versteht, welche Logiken sie anwenden. Was ich für mich herausgefunden habe, ist, ohne Google Maps wäre es nur sehr, sehr schwer oder sehr kompliziert gewesen, sich zu orientieren, vor allem in der Planungsphase, wenn wir festgelegt haben, wo fahren wir denn heute hin. Das Erste, was wir gemacht haben, wir sind in Google Maps wir haben uns angeschaut, wie ist die Route und dann sofort auf das Piktogramm öffentlicher Verkehr, um zu schauen, mit welchen Linien müssen wir fahren, wo sind die Umstiegsstellen, und es sind fast immer Umstiegspunkte gewesen, was es an sich sehr komplex macht. Aber, und das war das Erste, was mir aufgefallen ist, dass die Informationen in Google Maps mit den Informationen, die man dann im Raum findet, nämlich die Schilder, die Symbole, die Farben, die Namen, perfekt übereinstimmt. Zumindest in Tokio war das sehr gut. Und das Zweite ist, dass das öffentliche Verkehrsleitsystem in Tokio, ich finde, schon sehr gut internationalisiert ist. Das heißt, zweisprachig, es gibt tolle Symbole für die einzelnen Strecken. Und es gibt vor allem für mich so die klassische Internationalisierung, die wir so ja zum Beispiel bei unserem Pistenleitsystem eingesetzt haben. Das war für mich auch so schön zu sehen, nämlich dass jede Station eine Zahl bekommt und die wird quasi in unserem Schriftsystem dargestellt und wir dann eigentlich nach Zahlen gefahren sein. Also wenn wir uns in diesen wirklich sehr komplexen Untergrundsituationen orientieren mussten, seien wir zuerst diesem Piktogramm der Bahn nachgelaufen mit der richtigen Farbe und dem richtigen Anfangsbuchstaben der Bahn. Und als wir dann auf der Station waren, dann war eigentlich nur die Entscheidung, fährt die Bahn jetzt von, ich sage jetzt einmal 4 bis 27 oder von 3 bis 1. Und das war, finde ich, vor allem in Tokio super angeschrieben. Also das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, wie Raum und digital und auch die eigene Codierung oder die eigene Konditionierung, die wir im Kopf haben, eigentlich perfekt zusammenarbeiten können, wenn die Systeme funktionieren. Allerdings galt es, das zuerst herauszufinden. Und die Phase war, finde ich, sehr spannend. Welche Systeme machen es dir leicht, ihre Logik zu verstehen? Und da hat mir Tokio einfach auch wieder diese neuen Einblicke geliefert. Das war super. Bin ich happy. Ich wäre jetzt nicht nur wegen dem umgeflogen, aber wegen dem war der Wert schon einmal riesig.
Ja. Vielleicht bei mir, ich habe interessant gefunden, dass, also für mich waren diese englischen Stationsnamen auch wichtig. Ich glaube, wenn ich es nur auf die japanischen Schriftzeichen mich hätte orientieren müssen, für mich war die Erkenntnis, ich merke mir die Schriftzeichen so schwer. Also für mich sind die Schriftzeichen so ungewohnt, dass sie schwer zu merken sein. Und umgekehrt habe ich mir das dann gedacht, so geht es vielleicht jemand, der aus einem Land kommt, der unsere Schriftzeichen nicht kennt, also das lateinische Alphabet und dann die Unterschiede zwischen einem B und einem D oder einem harten P und einem harten und einem weichen D oder weichen B nicht so gut unterscheiden kann. Und also da habe ich mir auch schwer getan und das war für mich eine Erkenntnis, die Zahlen vereinfachen es für mich extrem leichter in Kombination mit der Farbe. Also in den U-Bahnen diese Zahlen, Farbkombination, der man einfach folgen kann, das hat mir extrem geholfen.
Weil du das jetzt sagst, für mich war das ein Schritt weit überraschend, wie sehr die Zweisprachigkeit, wenn man es jetzt so sagen, eigentlich schon Teil vom räumlichen Informationssystem ist. Vor allem natürlich, was öffentliche Verkehrsmittel anbelangt. Aber du siehst es eigentlich sehr oft, manchmal auch, jetzt beim nachträglichen Studium der Fotos, die ich gemacht habe, auch die Dreisprachigkeit, das heißt Japanisch, Englisch plus Chinesisch, also wiederum japanische Schriftzeichen, Englisch, also quasi unsere Schriftzeichen und dann chinesische Schriftzeichen, die gut miteinander harmonieren. Und ja, das hat mich überrascht, weil ich kann mich an einen Moment erinnern, als wir nicht aus dem Einkaufszentrum rausgefunden haben, weil dort eben nur in chinesischen Schriftzeichen angeschrieben war.
Ah, okay. Ich bin da drauf gekommen, dass es scheinbar ja auch in Koreanisch angeschrieben ist. Also in Wirklichkeit, manche Sachen sind viersprachig angeschrieben. Aber für mich, wie gesagt, ich bin da ein kompletter Laie, was die asiatischen Schriftzeichen betrifft. Insofern weiß ich jetzt mittlerweile nur, weil wir darüber geredet haben, wie man Japanisch von Chinesisch unterscheiden könnte. Wobei, wie gesagt, ich habe mich da weder eingelesen noch intensiv damit beschäftigt. Aber ja, spannende Geschichte, oder? Das ist Orientieren, wo man sich nicht per se, oder es war vielleicht das Vorurteil, man kennt sie einfach nicht aus, weil alles japanisch angeschrieben ist, aber in Wirklichkeit haben sie es ja auch, zumindest bei den wichtigsten Sachen im Raum, also sowas wie öffentlicher Verkehr, ist es dann englisch angeschrieben. Und man muss ja auch sagen, es sind einige Sachen in Englisch auch, also zweisprachig angeschrieben. Also beim Essen haben sie es teilweise auch so, dass es zweisprachig angeschrieben ist. Bei Firmennamen sieht man es teilweise auch. Also sie haben schon auch diese lateinischen Buchstabenformen. Und das erleichtert uns dann wieder sehr. Wahrscheinlich wäre es wirklich spannend in einem Land, wo du weder Google Maps, also weder Handy noch die Schrift lesen kannst. Da wird es dann, glaube ich, wirklich interessant.
Ich glaube, das wird für mich einen Schritt weit borderline scheitern verursachen. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe es gesehen, über diesen Recharge-Stationen von der Suica-Card, dass da ja manchmal, das ist ja Standard, dass die sozusagen diese Untergrundpläne angeschrieben haben und da waren Pläne, wo sie die Fees, also die Gebühren pro Teilstrecke immer angeschrieben haben und dort waren die Stationen nur mit den japanischen Schriftzeichen angeschrieben und wenn du dir die Karte anschaust, warst, dass du dann verloren bist. Also wenn nicht ein System verwendet wird, in dem du ausgebildet bist, wirst du untergehen, ohne das zu kennen. Also ich bin froh, dass wir Google, dass wir in der Generation Google Maps waren, weil dadurch haben wir echt die einfache Planung machen können und nicht so wie früher mit, jetzt packen wir den Stadtplan aus und wir machen quasi die Fingerplanung. Okay, da müssen wir hier und dann da und dann blätterst du um und dann da weiter. Ich glaube, da hätten wir weniger gesehen, weil wir mehr planen hätten müssen.
Ja.
Was war dein Nummer eins? Oder war das auch eins von den Themen und wir unterhalten uns einfach länger, weil wir kennen uns jetzt, glaube ich, über jedes Thema.
Ja.
Also können wir über jedes Thema faktisch einen Vortrag halten, wenn wir es genau stimmt sagen.
Na, meine Nummer eins war was anderes, und zwar mir hat diese bildhafte Kultur überrascht. Also und zwar konkret ist es mir in der U-Bahn so gegangen. Es war schon am Flughafen auffällig, aber für mich ist es dann wirklich so in der U-Bahn ganz massiv bewusst geworden, sagen wir mal so, dass diese Anime- und Manga-Kultur, dass das ins komplette Leben, vor allem in der kompletten Kommunikation im öffentlichen Raum, dass das so überschwappt oder dass das einfach ein Teil von der Kultur ist. Und also diese bildhafte Kultur mit den Figuren, also wo für jedes erdenkliche Thema mit, wir würden sagen, mit einer Comics-Figur, sie würden wahrscheinlich Anime-Figuren oder Manga-Figur dazu sagen, aber dass damit geworben wird, für angefangen von der Polizei mit Maskottchen, also man könnte sie auch Maskottchen nennen, über die Feuerwehr, über Rettung, über irgendwelche Sicherheitshinweise bis zu ganz klassischer Werbung für alle möglichen Produkte und Dienstleistungen. Es wird ganz massiv mit Figuren, Anime, mit dem geworben. Mit
Zeichnungen.
Genau.
Also nicht mit Fotos oder Kombination Foto mit Illustrationen.
Genau,
mit Illustrationen. Ich habe mir das auch gedacht, da drüben ist das ist Heaven for Illustrators.
Ja.
Wenn ich mir denke, wenn du halt bei uns Illustrator, Illustratorin bist, wie intensiv du auch sozusagen deine Aufträge wahrscheinlich suchen musst. Da drüben ist wahrscheinlich der Wettbewerb stärker, weil es wahrscheinlich auch wesentlich mehr Illustratoren und Illustratorinnen gibt. Aber die schiere Menge an Zeichnungen, an Illustrationen, die in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden, die ist an mir aufgefallen. Die habe ich spannend gefunden.
Genau, und ich bin da jetzt nicht eingelesen, auch nicht geschichtlich eingelesen. Also ich habe mir es dann einfach so erklärt aus ihrer Tradition von der Kalligraphie wahrscheinlich heraus, wie sich das entwickelt hat mit den ganzen Holzschnitten, dass es alles sehr reduziert grafische Darstellungen waren schon immer, also reduziert auf die Linie, also so wie der Picasso es dann irgendwann geschafft hat, mit wenigen Linien was darzustellen. Ich glaube, dort kommt es aus der Tradition heraus und das ist perfekte Herausholen aus einer Linienführung. Und ich denke, vielleicht entsteht dieses Bildhafte aus dem heraus und hat dann einfach seine Form in der zeitgemäßen, eben vor allem Manga-Kultur. Also wir waren ja in Tokio, auch in Kyoto. Ich war in einigen Läden drinnen, Manga-Läden, wo es zu jedem erdenklichen Thema, Spezialthema, einen eigenen Manga-Laden gibt. In variablen Größen, also von ganz klein bis riesengroß, wie ein Supermarkt. Mit Hunderttausenden oder Millionen oder Milliarden wäre jetzt übertrieben, aber mit sehr, sehr vielen Mangas drinnen. Und da man sieht es auch in der U-Bahn, also die Leute am Handy konsumieren Mangas. Also es ist eine viel bildhaftere Kultur als bei uns. Bei uns muss man ja die Comicläden oder Graphic Novel, was sich in den letzten Jahrzehnten, 10 bis 20 Jahren vielleicht entwickelt hat. Aber das muss man in Österreich wahrscheinlich suchen, solche Läden. In einem Buchgeschäft gibt es dann vielleicht kleine Abteilungen für das, aber dort ist das ganz massiv vertreten. Also ich habe einen Manga-Laden entdeckt, zuerst habe ich glaube, das ist ein Postschalter, da bringen die Leute haufenweise ihre gelesenen Manga zurück und stellen sich in Reihen an, also da waren 10 Reihen und da ist abgegangen wie in einem Paket Versandlager. weil es da, also da lebt diese Manga-Kultur, dieses Konsumieren, das wird dort extrem im Alltag integriert, in der U-Bahn, wo auch immer. Und man sieht es, wie gesagt, in der Werbung ganz massiv. Das war für mich am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Also bei den, ich habe das Gefühl gehabt, die Logos, es waren sehr viele Logos, die bei uns, ich weiß nicht, ich kann es nur vergleichen, vielleicht die Logos dort waren irgendwie lieblicher, vielleicht auch humorvoller, leichter vom Charakter her gestaltet als jetzt bei uns. Bei uns ist es vielleicht sogar konzeptioneller. Dort habe ich das Gefühl gehabt, das waren irgendwie mehr wie Illustrationen. Also das war mein massiver erster Eindruck von Japan, weil es auch extrem viel, es hängt extrem viel Werbung überall. In der U-Bahn, das wäre bei uns ja gar nicht möglich, glaube ich.
Das wäre generell ein guter Übergang zu meinem zweiten Punkt, bevor wir noch mehr von den Themen ansprechen, weil ich habe für mich die Überschrift Schrift im öffentlichen Raum als zweites Thema gewählt. Und da sind jetzt sowohl bei den öffentlichen Verkehrsmitteln auch bei dem, was du jetzt gesagt hast, mit bildhaften Kultur sind schon einige Themen gekommen, darum wirf ich schnell ein.
Gehen wir zu deinem.
Weil bevor du zur Werbung kommst, weil ich habe beim ersten Punkt bei mir habe ich diesen, ich habe Ästhetik aufgeschrieben. Und zwar, ich fange jetzt mit demselben an, wie du gesagt hast. Ich habe mich jetzt in dem nicht eingelesen, aber ich finde es eine faszinierende Fragestellung, die Wahrnehmung von Ästhetik von Schrift. Das ist ein Gedanke, der mir gekommen ist. Weil ich bin einfach, seit wir in Japan waren, total fasziniert von Kalligrafie. Und generell für mich von dieser Power, mit diesen Schriftzeichen Ästhetik zu produzieren. Also für mich auch diese Fähigkeit, du kannst horizontal und vertikal schreiben. Du kannst, finde ich, super kombinieren mit unseren Schriftzeichen. Und vor allem, wenn man so ein Verpackung, also Spezialgebiet, Verpackungsdesign, wo man, ich finde, bei sehr vielen Anwendungen gesehen hat, wie schön, also durch das Entstehen vom Raum, Fläche, in der es wirken kann. Oder die Noren, diese Vorhänge, die bei den Geschäften sein, wo die ja immer mit Bedruckung gearbeitet wird, plus Schriftzeichen, die dann am Shop angebracht sein. Also ich habe das als wunderschöne Bilder empfunden, wenn ich sowas gesehen habe.
Die Schriftzeichen
im Kontext, auch im räumlichen Kontext, im Kontext, jetzt weniger schreiben, also im Sinne von Buch, sondern im räumlichen Kontext. Und es hat Beispiele, und ich habe so viele Fotos gemacht, die mich einfach angesprochen haben. Selbst wenn, ich habe gern lange Straßen fotografiert, also diese Strommasten und Kabel, die überall runterhängen, die großen Schriftzeichen am Boden, die für den Verkehr sein, plus dann dieses eine Schild, wo halt Hochformat dann irgendein Geschäft angeschrieben ist. Und ich habe das als sehr, sehr ästhetische und mich sehr emotional berührende Bilder wahrgenommen. Und dann ist sozusagen diese Gegenwelt, wo mit denselben Schriftzeichen der öffentliche Raum so erschlagen wird, weil es in Größen, Farben, Formen, am selben Blick, für mich würde ich sagen, als Werbecharakter, einfach den Raum prügelt. Und wirklich, für mich jetzt ganz radikal gesagt, totschlagt. Und diesen Kontrast, den habe ich faszinierend gefunden. Also einerseits diese sehr ruhige, reduzierende, fast zen-hafte Wirkung. Und andererseits auch diese Brachialität, und gerade in der Werbung hat man das gesehen, und in der U-Bahn und überall. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wenn du wissen willst, wo du überall Werbung machen willst oder könntest, dann musst du nach Japan fliegen und dir dort den öffentlichen Raum anschauen, weil die haben sicher für jeden freien Platz noch irgendeinen Kleber gefunden, dass sie was hinkleben. Und gerade in die U-Bahnen drinnen war das ein Wahnsinn. Also so ist mir da gegangen. Also diese Schrift im öffentlichen Raum, dieser wirklich wilde Kontrast, sag ich jetzt, von 1 bis 10, das, wo stehen bleibst und dir am liebsten einen Stuhl holst, dass du niedersitzen kannst, um das länger anzuschauen, bis zu, es überfordert die in seiner Brachialität.
Mir kommt auch vor, dass es war ja einerseits die Werbung, es war ja viel Werbung zu sehen, aber es waren im öffentlichen Raum auch viele, ich sage jetzt mal, Regeln, Sicherheitshinweise, solche Dinge zu sehen, die bei uns in der Menge gar nicht sichtbar sind, weil bei uns eben die Kultur da ein bisschen anders ist in Japan. Also mir kommt vor, aus dem heraus hat es plötzlich Auswirkungen auf den öffentlichen Raum. Und zwar aus dem heraus, dass in Japan es eine viel geregeltere, viel auf das Kollektiv mehr ausgerichtete Kultur ist, wie man mit Sammeln umgeht. Also dieses ganz höfliche, diese höflichen Gesten des Verbeugens, des Geldübergebens, des Begrüßens etc. Und diese, sag jetzt mal, geregelten Umgangsformen finden dann auch in einer Art Niederschlag, so wie es diese Regeln im öffentlichen Raum gibt. Also bei uns gibt es diese Regeln ja auch gar nicht. Also Rauchen auf der Straße, bei uns darfst du es, aber dort ist es zum Beispiel in Tokio, siehst du ja alle 10 Meter am Boden Rauchverbotszeichen. Oder Regeln in der U-Bahn, was für Stoffe man nicht in die U-Bahn mitnehmen darf. Also da waren ja alle möglichen von meine, gut, das hat wahrscheinlich auch mit gewissen Bedrohungsszenarien zu tun und Anschlägen etc., die da passiert sind. Aber solche Regeln gibt es bei uns in der U-Bahn in Wien, findest du jetzt gar nicht.
Aber der Klassiker ist ja, bitte rechts und links gehen, die in der U-Bahn ein Standard sind, weil auch diese Menge an Menschen quasi dort durchgeschleust werden muss, dass es da klare Regeln gibt, wo man geht. Und man merkt, wenn man es gewohnt ist, wie flüssig das läuft, aber wenn du an Stationen bist, wo viele Touristen sind, die jetzt die Logik noch nicht verstanden haben oder ignorieren, das sei jetzt einmal dahingesagt, aber du siehst, wie komplex und kompliziert es auf einmal wird, vor allem, weil es ja bestimmte Verhaltensregeln gibt zum Stehenbleiben und nicht quasi auf der anderen Spur raufgehen.
Ja, ja.
Und überall die Kleber, keep left, keep right.
Also ich denke mal eben aus dieser Kultur, die das in sich trägt, die Verhaltensweisen, dass das extrem wichtig ist und das produziert dann letztlich auch Informationen im Raum und die mitunter dazu beiträgt, dass sie erschlägt, weil es einfach am Spielplatz, der Höhepunkt dieser Regeln für mich war am Spielplatz eine Schaukel und es war eine riesige Tafel daneben, eineinhalb Meter mit 12 Verhaltensregeln. Zieh die Jacke an, spinn dir die Schnürsenkel zu, kletter nicht ganz rauf und steh nicht oben auf der Schaukel, auf dem Gerüst. Und da waren 12 Regeln. Bei uns gibt es wahrscheinlich 3, 4 so in die Richtung für einen ganzen Spielplatz. Also das trägt, glaube ich, alles dazu bei, zu dieser für uns ungewohnten Überinformation. Wobei ihr gehört habt, dass vor 10 Jahren gab es mal in Tokio eine Welle der Säuberung, Schilderwald entfernen, also so irgendwie reduzieren, Werbung reduzieren und so. Was wir heute sehen, ist scheinbar ja nur noch ein Teil von dem, wie es früher war. Also da muss es ja noch mehr.
Ja, vor allem die digitale Werbung, weil ich glaube, das war während Covid, weil das Stromnetz sonst überfordert war. Das ist, glaube ich, das, was Keiichi, glaube ich, hat uns das erzählt, weil es vorher ausgeschaut hat wie bei Blade Runner. Manche Straßen. Und wenn ich jetzt sage, wenn in Shibuya Crossing sozusagen eine von den wirklich bekannten Kreuzungen, dort sieht man, und beziehungsweise die Kreuzung daneben, dort sieht man ja, weil dort ist auch diese sehr ikonische digitale Werbung, die wir bei uns aus den Medien kennen, wo diese Katze quasi oben hin und her läuft. Mhm. Und dort ist sehr viel digitale Werbung. Dort sieht man, wie das ausschauen kann, wenn alles digitalisiert wird. Einen Punkt würde ich gerne noch einwerfen, spontan, weil ich frage mich die ganze Zeit, wo das war und weil du das mit den Regeln besprochen hast. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, und zwar, es sind manchmal die Geschichten hinter die Regeln. Ich kann mich an einen Dialog von uns erinnern, wo wir da gestanden sind und uns gefragt haben, was muss passieren, damit jemand so eine Regel anschreibt. Kannst du dich noch erinnern, was das war?
Ich weiß jetzt die Regeln, also ich weiß nur, dass es im Tourismusinformationszentrum in Tokio war, wo man den für den Shinkansen die Karten gekauft habe, also haben den Schnellzug, wo wir nach Kyoto gefahren sind. Und da hat es, wie wir reinkommen sind, dieses Infocenter, war so aufgestellt, diese Warteschlangen, also diese Absperrbänder für die Warteschlange. Und dann war aber am Anfang gleich einmal eine große Tafel, es war ja dann alle zwei Meter eine Tafel, mit Hinweisen und Regeln, was man alles soll oder was man da alles bekommt und was man nicht bekommt. Und da gab es eine Regel, und ich weiß es leider auch nicht mehr, aber ich kann mich erinnern, dass wir uns gefragt haben, wieso steht das da? Das ist so eine, also wenn da einer von 10.000 kommt, den würde es vielleicht betreffen, weil er wegen irgendwas anderem fragt. Und dem würden das dann sagen, na geh bitte in die nächste Informations an die nächste Informationsstelle und hol dir dort die Info. Aber das war so eine spezielle Ausnahme, wo wir uns gefragt haben, also man schreibt da mehr oder weniger alle Eventualitäten an, damit man versucht, wirklich jeden abzuholen, der da steht. Und deshalb ist dann irgendwann ist es ein Overkill, Information Overkill.
Ich suche es gerade aus, aber die Fotos, aber ich glaube, ich habe es nicht fotografiert. Ich habe nur diese Tafel fotografiert, die überfüllt war mit Regeln. Aber dieses Spezielle habe ich, glaube ich, nicht fotografiert.
Ich meine, es kommt ja vielleicht, weil du das mit dem Foto gerade, weil ich das gerade gesehen habe, es kommt halt auch noch dazu, dass die alle unterschiedlich gestaltet sein, dass es dann jedes versucht, möglichst große Aufmerksamkeit zu erregen von diesen Hinweisen, Regeln, Werbung und ja, das ist teilweise dann auch, man sieht quasi, würden wir dann sagen, weiße Zettel, also man sieht dann einfach viel, was professorisch aufgehängt worden ist, in allen möglichen Farben, die man sich vorstellen kann. Also das
ein Thema, das für mich noch bei Schrift im öffentlichen Raum, das mich zum Überlegen gebracht hat, wo ich noch keine Antwort habe, ist für mich der Pfeil als internationales Symbol. Der Pfeil ist gleich. Das mag so ein No-Nah-Thema sein, aber mir hat es eben es ist einfach aufgetaucht bei mir. Also was bedeutet, wo sind Symbole, die Schriftsysteme überdauern, sagen wir es so.
Ja.
Und der Pfeil war für mich so ein Symbol. Mhm. Weil die Toilettenpiktogramme würde ich fast als Internationalisierungselement sehen, aber beim Pfeil bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das ist, den Pfeil gibt's. Fragezeichen.
Ja.
Aber es war ein Thema für mich, Thema Schrift im öffentlichen Raum.
Okay.
Die Rolle vom Pfeil.
Ja, ja. Also.
Als archaisches Symbol, weiß ich nicht, kann man das so sagen?
Weiß ich nicht da. Aber ich glaube schon, dass es ein Symbol ist, was international wahrscheinlich schon verständlich ist und verwendet wird.
Das bringt mich dazu, Markus, dass wir eigentlich mal einen Podcast über Pfeile machen sollten. Vor allem, weil du ja auch diese Liebe zu den Pfeilen hast. Unter anderem, dass du für jedes Leitsystem, das wir machen und für jede Schrift, die wir verwenden, ja die Pfeile extra dazu entwickelst. Das wäre mal ein spannendes Thema, so als Nebensatz.
Ja, stimmt. Ich würde jetzt zu meinem zweiten Punkt springen. Mhm. Mein zweites Wow, was ich mitnehme aus Japan, also es gab viele, viele, viele Wows, aber ich würde jetzt sagen, so was Design betrifft, war das Thema Verpackung. Du hast es auch schon angesprochen. Aber die Verpackungskultur, überhaupt alles zum Thema Verpacken als Tätigkeit und die Verpackungskultur, das war für mich auch was Neues. Also neu, irgendwie, man kennt es schon von japanischem Design, aber es war einfach extrem spürbar und quasi an jeder Ecke immer wieder hat man extrem schöne Verpackungen gefunden. Sehr schöne Shops, sehr schön gestaltete Shops, Verpackung auch Richtung Architektur, also die Fassaden, es war sehr reichhaltig von der Architektur in Tokio und in Kyoto. Aber dieses ganze Thema Verpackung habe ich sehr spannend gefunden. Und eben dieser Aspekt des Produktverpacken mit der ganzen, mit dem ganzen ästhetischen, also vom Material her, wie es gefaltet ist, wie es dann verschlossen ist, wie es gekennzeichnet ist oder markiert ist, wie die Farben sind, wie es sich anfühlt, wenn man es in die Hand nimmt, wenn man es öffnet, wie intelligent die Verpackung ist, also dass man dann ein Sandwich öffnet, ohne dass man dann den Sandwich in die Hand nehmen muss, sondern in der Verpackung quasi konsumieren kann. Das ist das eine, also das Verpackungsdesign, wo ich manchmal extreme Lust gehabt habe, mir die Sachen nur zu kaufen, weil sie so schön verpackt sein. Und die Inhalte ja manchmal fast ein bisschen enttäuschend waren. Es war zwar, also das Essen war super verpackt, das Essen total gut und so weiter. Aber ich habe das Gefühl gehabt, da macht die Verpackung extrem Lust drauf. Und fast manchmal habe ich vielleicht echt ein bisschen zu hohe Erwartungen da gehabt, weil die Verpackung einfach so lässig war. Und das, was damit verbunden ist, ist, wie das verpackt wird, also von den Menschen, die dann hinter der Pudel stehen, und dann gibt man denen zum Beispiel seine Sachen, die man gerade irgendwo im Shop gesammelt hat und kaufen möchte, und dann gibt man die dem Personal und die verpacken das. Und das ist mit so einer Ruhe und mit so einer Hingabe, und wie das dann reingeschlichtet wird ins Paket, weil dann wird ein Sackerl genommen, dann wird zuerst die Produkte, die der bekommt von einem, schlichtet er quasi noch einmal vorm Käufer auf, damit der genau sieht, was er da kauft. Dann kommt das Sackerl her, dann wird jedes einzelne mit langsamen, bedächtigen Handbewegungen genommen, wird in dieses Verkaufssackerl reingestapelt, so ganz schön, damit es auch gut und schön drinnen liegt. Dann wird das irgendwie zusammengerollt, verklebt. Dann kommt noch ein Kleber drauf von der Firma, dann gibt es noch extra Tragehenkel, die draufgeklebt werden, damit man das Sackerl gut trägt. Und dann wird es einem noch einmal so mit beiden Händen einfach in die Hand gedrückt, und das alles mit so einer Hingabe. Und ich habe eben mit einem Freund von mir drüber gesprochen, woher das kommen kann. Und wir haben dann gemeint, wahrscheinlich ist es dieses buddhistische, sich dem Moment hingeben, und das bei jeder Tätigkeit. Und wahrscheinlich, also ich würde es auch so interpretieren, mit höchster Wertschätzung den Moment leben. Und ja, also das war für mich waren es immer Rituale an der Kasse, das Geld mit beiden Händen übergeben. Das war immer so ein kleines Ritual, begrüßen, verabschieden, verpacken. War schön, und wie gesagt, kenne nur aus Japan dieses Gefühl an der Kasse, und dieses Ritual war eine Erweiterung.
Meine Verpackungsstory dazu, ich habe das auch genossen, also vor allem in den Supermärkten, vor allem den etwas, sagen wir, hochklassigeren Supermärkten, wo sie viele Produkte gehabt haben. Aber mein spezielles Verpackungserlebnis ist das Verpackungserlebnis der Unverständlichkeit, das ich wieder genossen habe. Ich muss es echt dazu sagen, weil es einfach so anders da ist wie bei uns. Und zwar, ich habe mich einmal an der Hand verletzt, musste ja in diesen Apotheken-Supermarkt. Also die sind ein bisschen anders wie bei uns. Das ist nicht so eine Apotheke wie bei uns, sondern es sind so Mischungen zwischen Supermarkt und Apotheke, also riesig. Und wenn du dann Desinfektionsmittel, sterilen Wundaufleger und einen Desinfektionsspray suchst, und es sind diese Regale voll mit bunten Verpackungen in allen Größen und japanischen Schriftzeichen, dann...
Ohne Bilder nämlich.
Ohne Bilder. Also ich bin nur mal mit Google Translate durchgegangen und habe geschaut, was drinnen ist, und es kämen dann diese, interessanterweise bei Google Translate zum Teil auch diese sehr blumige Sprache, die die tatsächliche Übersetzung darstellt, weil sie ja bildhafte Sprache ein Schritt weit ist. Und ich habe gemerkt, ich muss dann auch auf die Menschen zurückgreifen und das hat dann super funktioniert. Wir haben uns dann mit Google Translate unterhalten. Die sind sehr, jeder packt auch gleich sein Handy aus und kann sich mit dir unterhalten, indem man quasi textbasiert, man sich gegenseitig sagt, was man jetzt sagt. Und ja, ich kann mich an viele Momente erinnern, wo ich im Supermarkt mit Google Translate gestanden bin. Sojasauce kaufen zum Beispiel. Wie wählst du Sojasauce aus, wenn du, ist es dann das Design oder der Preis? Manche Sachen, die bei uns sich dann auch abspielen, werden dann so über, wenn du es wirklich nicht verstehst, werden sie dir auf einmal bewusst, wie du auch Entscheidungen triffst. Auch im Sinne von Verpackungsdesign.
Also mir ist es ähnlich gegangen im Drogeriemarkt, wenn man dann vor dem ganzen Regal steht und dadurch, dass keine Bilder drauf sind, manche haben dann Bilder, manche von den Verpackungen, aber ich würde sagen, die meisten haben keine Bilder. Und da ist man dann wirklich verloren, eigentlich, muss man sagen. Also da braucht man dann jemanden, der einem weiterhilft.
Ein Verpackungsspezialisten.
Dein dritter Nummer Punkt. Dritter Punkt. Na, du kommst zuerst dran.
Ich komme wieder dran. Ja, mein dritter Punkt, da nehme ich jetzt der Mensch jetzt im Wesentlichen, weil es sein die Kontakte drüben gemacht haben. Und ich habe nur positive Kontakte gehabt in Japan mit den Leuten, so wie du das erklärt hast in Menschen, die im Supermarkt sein, vor allem natürlich in dem Kontext Dienstleistung. Ich habe das als Service Designer faszinierend empfunden. Ist mir ähnlich aufgefallen wie dir, dass ich finde, dass eine sehr dienstleistungsorientierte Kultur ist auch, die wahrscheinlich auch ihre Ausschläge hat. Aber ich habe es als sehr positiv empfunden. Und was ich noch als positiv empfunden habe, wir haben ja drüben auch Kollegen getroffen. Nummer eins eben Keiichi Koyama von iDesign, die in Japan sehr viele öffentliche Verkehrsleitsysteme machen, unter anderem den Flughafen Haneda.
In Tokio,
genau. Und ich hab das als extrem gastfreundlich empfunden. Er hat uns zu sich ins Büro eingeladen. Das ganze Team war da. Jeder hat ein bisschen was vorbereitet. Wir haben uns gegenseitig unsere Sachen präsentiert. Wir haben eine schöne Diskussion gehabt. Und ich habe einfach diese, im Speziellen ihn und sein Team und dann eben auch im weiteren Verlauf die anderen Kontakte, die wir gehabt haben, sei es im Onsen oder im Supermarkt, wo immer, als sehr positiv empfunden. Also die Menschen als Teil vom öffentlichen Raum. Und das zweite war der Patrick Newell, den wir getroffen haben, der sich zweimal Zeit für uns genommen hat. Das ist der Co-Gründer von der Tokyo International School, die sehr stark auf die Gestaltung von kreativen Räumen setzen. Die sich also fragen, wie mache ich heute eine Schule so, dass sich die jungen Menschen möglichst kreativ entfalten können und für das ausgebildet werden, von dem sie noch gar nicht wissen, was sie eigentlich in Zukunft machen sollen. Und der berät unter anderem auch Kokuyo. Das ist eine sehr große Firma in Japan, die angefangen hat, ich glaube, mit so kleinen Heftbindern für die Büros, dann generell in dieses ganze Thema Stationery, also alles zum Schreiben, alles Büromaterialien, dann in die Büromöbel und baut jetzt ganze Campi. Und vor allem, er hat sich dann die Zeit genommen und hat uns durch diesen Campus Kokuyo, also den Sitz in Tokio geführt. Und das war für mich auch spannend. Also Nummer eins, ich finde, du musst einmal die Menschen kennenlernen vor Ort. Und das war darum für mich so ein Höhepunkt, dass sich in dem Fall zwei Menschen Zeit genommen haben für uns, um uns zu sagen, wie sie arbeiten, mit was für Regeln sie arbeiten. Zum Beispiel diese Zweisprachigkeitsregel beim Keiichi zum Thema Größe von japanischen Schriftzeichen. Größe von unseren Schriftzeichen. Ich glaube, du warst das Verhältnis noch?
10 zu 7
und da haben wir darüber diskutiert. Oder eben auch der Patrick, der sich Zeit genommen hat, uns durch diesen Coworking Space gleichzeitig Headquarter zu führen. Mit diesen, jeder Stock eine andere Stimmung plus ein digitales Leitsystem, das quasi darauf aufbaut, auch Arbeitsplatzinformationen zu sammeln, die ihnen wiederum dabei hilft, noch bessere Campi zu bauen. Also da sieht man, dass ein Leitsystem mehr sein kann, als nur jemanden von A nach B zu schicken oder A zu kennzeichnen oder C zu kennzeichnen, sondern dass man quasi ein dynamisches System entwickeln kann, aus dem bessere Arbeitsplätze entstehen können. Und die Menschen kennengelernt zu haben, das war für mich einer der Höhepunkte von den 2 Wochen drüben. Mhm.
Stimmt. Ich möchte auch nochmal betonen, Keiji war sehr freundlich, hat uns ja auch nachher dann noch extra zu einem Buchladen geführt, wo er extra mit uns hingegangen ist zu Fuß. Und dazwischen haben wir versucht, auch ein öffentliches WC uns anzuschauen. Da hat er uns ja auch noch extra hingeführt, weil wir das ja gekannt haben vom letzten Wim Wenders-Film, wo es ja um die öffentlichen WCs in Tokio gegangen ist. Und lustigerweise, kurze Anekdote, den Keiji haben wir vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung von Triple D kennengelernt, wo wir in der Jury waren und Keiji war auch in der Jury. Und ich habe den Keiji dann, damals bin ich beim Mittagessen neben ihm gesessen und wir sind ins Gespräch gekommen. Und ich habe ihn einfach so wissen wollen, was er beruflich macht, was für Projekte er macht. Und er hat mir damals gerade erzählt, dass er gerade die Piktogramme für die öffentlichen Toiletten macht. Und das war dann irgendwie interessant, wie er erzählt hat, was es da alles für Funktionen gibt. Ich habe das damals nicht gewusst, dass man am öffentlichen WC Radio einschalten kann, damit man den Nachbarn nicht hört. Ich wollte
Piktogramme, die wir während den 2 Wochen ausführlich genutzt haben.
Also ich kann WCs, japanisch, ich bin mittlerweile ein Fan geworden. Also das war irgendwie die Geschichte, wie wir den Keiji kennengelernt haben und den jetzt nochmal zu treffen und sein Büro kennenzulernen, seine sehr freundlichen und tollen Mitarbeiterinnen. Und war auch spannend, weil der Keiji hat erzählt, iDesign, sein Büro, ist ja ursprünglich gegründet worden von Yusaku Kamikura, einem Designer, der in Tokio die erste Olympiade, quasi die Piktogramme, das erste Mal bei Olympischen Spielen quasi eingeführt hat, die Piktogramme zur Verständlichmachung von den ganzen Sportarten. Und er war quasi in dem Büro und hat das Büro dann weitergeführt. So die Geschichte laut Keiji. Und also es waren immer schöne Begegnungen, auch den Kochkurs. Da hat es ja auch eine Begegnung gegeben, wo wir dann Ramen gekocht haben. Also es war immer sehr, sehr wertschätzendes Entgegenkommen und auch humorvoll. Ich muss sagen, mit den Leuten, also wenn man dann im Restaurant ein bisschen angefangen hat mit den Menschen zu quatschen, wirklich in dem Sinn, dann war das immer recht, recht lustig eigentlich und nett und humorvoll. Ja, das war jetzt dein dritter Punkt. Ich komme jetzt zu meinem dritten Punkt, weil es ist ja doch schon, jetzt haben wir ja schon, sind wir auch schon bei fast einer Dreiviertelstunde, aber es gäbe ja noch viel, viel, viel mehr zu erzählen. Mein dritter Punkt auf jeden Fall. Das ist eigentlich die Präsentation von dem Essen in den Auslagen. Und ich kenne das jetzt von Italien. Also man kennt das, wenn man nach Jesolo wahrscheinlich auf die Promenade dort spazieren geht und in ein Restaurant essen gehen will, dann stehen dort diese Plastik-Spaghetti und ich weiß nicht, irgendwie die Plastik-Scampi. Damit man als Tourist sieht, was man da essen kann. Und das ist uns aufgefallen in Tokio. Weil in Tokio gibt es ja extrem viele Lokale, also kleine, vor allem kleine, so diese ich sage jetzt mal, schnellen Imbiss-Geschichten, die vielleicht auch nur wenige Speisen haben und die aber dafür immer die Spezialitäten sind von dem Laden. Aber es haben ganz viele, so Plastik, also nachgebildetes Essen aus Plastik in der Auslage. Und das ist ganz verbreitet dort. Also so kenne ich es sonst nirgends, außer vielleicht ab und zu in Italien am Strand. Und das Essen ist aber extrem perfekt. Also bei manchen Shops, wo wir reingegangen sind, wo irgendwas angeboten ist, ich kann mich erinnern, diese Süßigkeiten in dem einen Shop, das war so ein Cocktail, also ein Glas, das ausgeschaut hat wie ein Cocktaildrink mit verschiedenen Formen von Süßkartoffeln in verschiedenen Varianten in dem Cocktail drinnen in Schichten dargestellt. Und ich wollte eigentlich den Cocktail, wollte ich mal nehmen und schauen, ob das jetzt der Cocktail ist, den ich jetzt bestellt gehabt habe. Und das war aber Plastik, das war einfach der Plastik-Cocktail. Und da gibt es Süßigkeiten en masse, wo uns die Leute dann teilweise gesagt haben, na, das ist das Plastik, das bitte liegen lassen, da kriegt es jetzt das echte Essen quasi. Und das ist, wir haben uns dann eh gedacht, das ist ein eigener Berufszweig, dieses Infodesign über Plastikessen, kommunizieren, was man dann dort bekommt. Und das war wirklich perfekt gemacht. Also die Farben, die Konsistenz, wie gesagt, das war zum Verwechseln ähnlich. Essen, Getränke, also es hat Auslagen gegeben mit verschiedensten Cocktails, die man da gesehen hat, die da drin gestanden sind, aber die alle echt ausgeschaut haben. Also das war nicht, ich habe nicht das Gefühl gehabt, das schaut wie Plastik aus. Es gibt manche, da merkt man es ein bisschen mehr, aber bei doch, ich würde sagen, dem Großteil war das so perfekt, da muss es eine eigene Profession geben, eine eigene Industrie, die das macht, weil das ist alles handgemacht, das sind ja teilweise Spezialitäten, die die da verkaufen, das heißt, die müssen.
Ich habe mich dann gefragt, ob das 3D-Druck ist oder ob sie da
vielleicht.
Man müsste sich einmal informieren, wie das gemacht ist, das wäre mal spannend.
Also so ein Besuch bei so einem Spezialisten.
Das wäre für die nächste Reiseliste, sollte eigentlich draufstehen.
Definitiv. Und da bekommt man wahrscheinlich auch mit, was es alles an Essen in Japan gibt, weil es waren sehr viele Spezialitäten. Also gerade die kleinen Imbiss-Shops, die dann ihr spezielles Gericht angeboten haben, das war dann in Plastik einmal dargestellt. Und das, ja, da kriegt man wahrscheinlich bei so einem Spezialisten auch einiges mit, was es zu essen gibt. Ja, das war jetzt mein, da haben wir auch einen Haufen Fotos, glaube ich, jeder gemacht von diesen Auslagen mit dem präsentierten Essen. Das war jetzt so mein dritter Punkt.
Das zahlt für mich übrigens, sagen wir, in Ergänzung zu deiner Wahrnehmung mit den drei, also quasi mit den 3D-Modellen vom Essen. Generell ist mir aufgefallen, dass die Kommunikation der Restaurants extrem wertschätzend ist dort. Das heißt, die nehmen jetzt auch im Beschilderungsbereich sich wirklich Raum, um Restaurants, die jetzt in so einem größeren Areal sind, wirklich darzustellen, vor allem in diesen großen Business Centers, und sehr wertschätzend darzustellen. Und du merkst ja, das ist die Leute wichtig, da ist richtig was los in diesen Food Corners, in den Einkaufszentren, in den Stockwerken. Das ist mir aufgefallen, weil bei uns versucht man manchmal, das quasi nur mit Namen anzuschreiben oder generell vielleicht ein bisschen zu reduzieren, und da wird dem richtig Raum, Beschilderungsraum eingeräumt, um ein Restaurant ästhetisch darzustellen mit einem Foto und gleichzeitig zu sagen, wo sie sich befinden, also zum Beispiel in welchem Stockwerk. Mhm. Und das ist auch ein bisschen standardisiert, also das habe ich sowohl in Kyoto, in Tokio immer in derselben Form gesehen. Und ich glaube nicht, dass das immer dieselbe Designfirma war, die das gemacht hat, sondern dass sich irgendwann mal so eine Art Sprache entwickelt hat, wo jeder sagt, ja genau, das, so kann man das machen. Und das hat sich dann durchgezogen. Mhm. Und man hat jetzt auch mir geholfen als Tourist, um eine Auswahl zu treffen bei 20 Restaurants, zu welchem gehen wir denn jetzt?
Ja. Vielleicht, weil du gesagt hast, Restaurant angeschrieben in den Stockwerken. Ein wichtiger Lifehack für uns war, 1F in Japan heißt nicht erster Stock oder First Floor. Bei uns wäre das erster Stock klassischerweise, sondern 1F ist dort das Erdgeschoss. Da sind wir am Anfang nicht drauf gekommen und waren ziemlich verwirrt immer, wo das denn liegt, was wir gerade suchen in dem Gebäude. Aber da gibt es einfach kein EG oder kein Null, sondern da gibt es nur das 1F, und das ist das klassische, genau, EG bei uns.
Und B1F ist das erste Untergeschoss.
Ja, aber da muss man mal drauf kommen. Also das war definitiv was uns verwirrt hat am Anfang. Und wenn ihr mal nach Japan fährt, in ein Hochhaus, wie gesagt, Das ist ein.
Die Restaurants sind im B1F zumeist.
Na gut, dann würde ich sagen, das waren jeweils unsere drei Dinge, die wir jetzt mitgenommen haben, wobei es, wie gesagt, viel mehr gäbe zu erzählen. Aber ihr könnt ja mehr Informationen zum Thema, könnt ihr ja noch aus den Shownotes entnehmen, die wir wieder reinstellen.
Plus, wer Interesse hat, dass wir mal einen Vortrag halten über die Unterschiede japanisches Design und unser Design, vor allem im räumlichen Kontext, ist was, was wir uns auf jeden Fall anschauen. Also sollte Interesse sein, schreibt es uns einfach. Wie ich am Anfang gesagt habe, da schließt sich irgendwie der Kreis. Ich könnte, glaube ich, über jedes Thema eine Stunde reden. Allein über öffentlichen Verkehr und was man davon für unsere Systeme lernen kann oder so wie du, Verpackungsdesign, Werbung. Ich finde, es hilft der Profession, wenn man in ein Land reist, das einfach anders ist als man selber, weil man damit mehr Bewusstsein für seine eigene Arbeit bekommt.
Etwas, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was aber mit Japan für uns eigentlich gestartet ist, das ist unser neues Format. Wir haben mit der Reise nach Japan haben wir das Format Information Designers in the Wild gestartet. Das ist unter dem Titel haben wir gesagt, bereisen oder ich würde es nicht einmal sagen bereisen, sondern nehmen wir die Umwelt oder die Umwelt wahr als
Informationsdesigner. Wir gehen auf Entdeckungsreise, um gutes Informationsdesign zu finden.
Und gehen quasi in die Wildnis, so haben wir es ja eigentlich gesagt, gehen quasi als Informationsdesigner in die Wildnis. Und die Wildnis kann sein vor der Haustüre, aber es kann auch sein, eben wie bei uns jetzt nach Tokio, aber auch in die gewohnte Umgebung oder wo auch immer, also wo wir jetzt unterwegs sein. Und werden darüber in irgendeiner Form berichten. Momentan haben wir auf Instagram ja den Kanal bespielt. Und jetzt haben wir in Kyoto wir haben Sticker machen lassen und wir haben in Kyoto zwei von unseren Stickern an zwei Stellen aufgeklebt. Und wir haben gesagt, also ich glaube ja nie und nie nimmer dran, dass das irgendjemand findet, aber wenn das wer finden würde, sich bitte bei uns zu melden und dann gibt es irgendwas Spezielles von uns als Geschenk oder als Finderlohn dafür, dass dann das gefunden worden ist. Also diese Sticker Information Designers in the Wild finden sich zweimal in Kyoto. Ich würde jetzt mal sagen, die sind ungefähr so groß wie so eine Handfläche und kleben, ich sage jetzt mal als Hinweis.
Wir haben sie immer dahin geklebt, wo andere auch schon gestickert haben.
Genau.
Also nicht auf Tempel kleben für jeden, der das weitermacht.
Aber wenn ihr in Kyoto seid, vielleicht haltet die Augen offen und findet unsere Sticker und dann meldet euch unbedingt bei uns. Würde uns sehr freuen, wenn ihr die finden würdet. Und wie gesagt, dann freuen wir uns mit euch und werden euch da irgendwie irgendwas zukommen lassen oder treffen oder wir gehen japanisch essen, was auch immer. Irgendwas wird es dann geben.
Jetzt müssen wir uns gleich ein bisschen absichern, weil wenn dann auf einmal tausende Leute kommen, die das gefunden haben, so viel Sachen haben wir wahrscheinlich nicht, aber ich bin einmal gespannt, wie viel sich melden und die Ersten, die das machen, kriegen auf jeden Fall was. Bis wir sagen, closed by success.
Also bleibt dran bei Information Designers in the Wild und natürlich auch bei Geraumt. Ihr könnt auch gern Feedback schicken. Schickt uns wie immer Wünsche, Anregungen mit einem Mail an podcast@geraumt.com. Schaut natürlich auch gerne auf unsere Website geraumt.com. Dort findet ihr alle anderen Folgen zum Nachhören. Und ja, zum Schluss freut mich, dass ihr dabei wart. Und von mir bis zum nächsten Mal alles Beste.
Servus.